So, jetzt will ich zu dem zweiten Punkt kommen, nämlich die Dialektik, die in so einer Formulierung steckt wie Öl ist eine strategische Ware oder was ist los, wenn ein Grundstoff des Kapitalismus als Ware gehandelt wird? Also jetzt Prinzipien zum Ölgeschäft. Wie schaut denn das aus mit was da, wie läuft das, worauf beruht es, wodurch steigen dort die Preise? Und wie spielen die Staaten dann immer rein, wenn Unzufriedenheit entsteht? Also erstens, die ganze Nervosität der Regierungen über den steigenden Ölpreis zeigt schon, dass das Öl, und zwar sowohl nach der Seite der physischen Verfügbarkeit, dass es halt überhaupt vorhanden ist, wie auch nach seinem Preis, nach wie vor und trotz aller Diversifikation der Energieversorgung in den letzten Jahrzehnten, nach wie vor ein totaler Grundstoff dieses Kapitalismus ist. Geworden ist es der Grundstoff übrigens dadurch, dass es so außerordentlich billig ist. Öl ist so günstig, dass die gesamte Chemieindustrie auf Öl umgestellt worden ist. Das hat man nach der Wende gemerkt. Die DDR hat eine ganze Chemieindustrie gehabt und betrieben, die nicht auf Öl gegründet war. Da waren ihre Anlagen sofort marode und veraltet, bloß weil sie keine Ölchemieanlagen gewesen sind. Die ganze Chemie, große Teile der Stromproduktion und dann natürlich der Riesenbereich Verkehr und die ganze Infrastruktur des Verkehrs, die auf Benzin und Diesel ausgerichtet ist. Insofern haben wir hier was wirklich Auffälliges. Diese Produktionsweise, die sich doch von allen Naturschranken unabhängig gemacht hat, die gleichgültig gegen den Gebrauchswert ist, die genauso gut Windeln wie CD-Plattenspieler herstellen kann, wenn man damit Geld verdienen kann. Die Produktionsweise hängt tatsächlich noch am Vorhandensein dieses bestimmten Naturstoffs. Über den muss man verfügen. Der muss da sein, und zwar in der rechten Menge und zum rechten Preis, als die Basis des nationalen Geschäftslebens. In anderen Fällen, wo es um solche Basisprodukte geht, hat sich der kapitalistische Staat freigemacht von der Rentabilitätsrechnung, und zwar um dieses Basisprodukt für alle privaten Geschäfte auch zur Verfügung zu stellen. Wasserversorgung, Strom, Telefon, Bahn, Kohle und Stahl, all diese Bereiche hat der Staat in der Vergangenheit nicht dem Auf und Ab des Marktes ausgesetzt. Hat es nicht darauf ankommen lassen, ob damit Profit zu machen ist. Sondern er hat politisch dafür gesorgt, dass es zum Beispiel Stahl und Kohle gibt. Zum Teil durch öffentliche Betriebe, indem einfach der Staat den Betrieb aufgerichtet hat. Zum Teil dadurch, dass vorgeschriebene Verkaufspreise dafür gesorgt haben, dass diese Industrien immer Gewinne machen und Überkapazitäten vorrätig halten können. Überkapazitäten, die dafür nützlich und nötig sind, dass für das private Geschäft in jeder Konjunkturphase, auch in den Spitzen des Zyklus, immer genug Kohle und Stahl, immer genug Strom und Wasser vorhanden ist. Aber dazu, wie gesagt, haben Staaten bisher, und soweit sie es im Inland regeln konnten, meistens die Profitrechnung an der einen Stelle ausgesetzt, damit die Profitmacherei an allen anderen Stellen in der Gesellschaft immer frei über diesen Grundstoff disponieren kann.
Sagst du mal bitte, was du mit ausgesetzt meinst, weil
Na, ausgesetzt meine ich, die waren befreit davon, dass sie selber Profit machen müssen, oder sie sind durch politische Regelungen instand gesetzt worden, Profit zu machen, indem er ihnen die Konkurrenz erspart hat. Nimm es bei der Stromversorgung bei uns so, die waren einfach bis vor kurzem, ja, man merkt ja, jetzt ändert sich dieser Punkt total in allen Fällen, Kohle, Stahl, Strom, Telefon. Also die Energieversorger, die haben einfach Regionalmonopole gekriegt und Preise verlangen können, die dafür gut waren, erstens ihre Kosten zu decken und zweitens einen Profit zu garantieren. Diese Preise sind natürlich dann staatlich überwacht gewesen, weil einfach, dass die bedingungslos zulangen können, das wollte die Regierung auch nicht. Aber die Preise waren so kalkuliert, dass halt eine zuverlässige Versorgung immer rauskommt und der Gewinn von den Unternehmen politisch gewährleistet ist. In anderen Fällen, wie bei der Post oder bei der Telekom früher, da war der Staat gleich der Unternehmer und da war es dann wurscht, ob die Gewinne machen oder nicht. Einmal haben sie Gewinne gemacht, einmal haben sie Verluste gemacht. Beides ist durch den Staatshaushalt ausgeglichen worden. Vielleicht noch ein Zwischenargument. Wenn der Staat in all diesen Fällen jetzt davon abgeht, dann deswegen, weil er im Inland so bedeutende Monopole geschaffen hat, und weil er diesen Monopolen auch noch andere Nationen und Territorien als Gelegenheit des Geldverdienens eröffnen will, dass er die Staatsregie nicht mehr für nötig hält. Wie sich das auf den Versorgungsstandpunkt auswirkt, wird man sehen. In England zum Beispiel gibt es schon erhebliche Klagen darüber, dass die privatwirtschaftlich betriebene Kanalisation einfach immer mehr verrottet, dass die privatwirtschaftlich betriebenen Züge immer zu entgleisen und Ähnliches. Aber das ist jetzt mal wurscht. Die Staaten sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Felder der öffentlichen Organisation von Versorgungsunternehmen, dass diese Felder selber Felder von expansivem Kapital werden können, wenn man nämlich andere Länder sich öffnet und dafür bereit ist, sich selber den Multis aus anderen Ländern zu öffnen, was man jetzt halt hat. Die Telekom geht in alle Welt. Beim Öl ist es immer schon in einer Hinsicht anders gewesen. Beim Öl war das deswegen immer schon anders, weil es für die meisten Nationen ein Importprodukt ist, jedenfalls für die meisten europäischen. Also was sowieso unter staatlicher Regie überhaupt bloß geht, wenn der Staat gleich über ein Kolonialreich verfügt, also den Besitz der Ölquellen auch unter der eigenen Hoheit hat, war für manche Länder so, und da gibt es ja immer noch, und es sind immer noch die Ursprünge von Royal Dutch oder British Petrol, ist immer noch der Ursprung davon, aber tatsächlich haben seit dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner den Weltölmarkt beherrscht und sie haben die Praxis, dass sie nämlich ihre eigene nationale Versorgung im Wesentlichen privaten Kapitalen überantwortet haben, die Praxis haben sie dem ganzen Rest der Welt vorgegeben, natürlich den Kriegsverlierern erst recht, also den Japanern und den Deutschen und den Italienern und so. Damit ist jetzt aber was Neues passiert, nämlich dieser Grundstoff des Kapitalismus, dieser bedeutende Energieträger, auf den alles angewiesen ist, wird zur Verfügung gestellt unter der Bedingung einer privaten Rentabilitätsrechnung. Oder anders, die nationale Versorgung mit Öl wird einem privaten Kapitalisten überantwortet, der es macht oder nicht, je nachdem, wie sein Geschäft ausschaut. Die Nationen stehen auf dem Standpunkt, dieses Privileg, das nationale Bedürfnis nach Öl auszunutzen, soll eingetauscht werden gegen die Pflicht der Unternehmen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Beide Seiten sind aber überhaupt nicht dasselbe und deswegen gehört zu diesem Sektor. Das ist ein dauerndes Hin und Her zwischen dem Staat und den Ölgesellschaften und jetzt sage ich noch den dritten Player, inzwischen den Ölförderländern der OPEC gibt. Denn schon die erste Leistung, Versorgungssicherheit garantieren, kann ein Kapitalist als Kapitalist überhaupt nicht. Damit eine große Firma immerzu zuverlässig Öl nach Deutschland pumpt, muss sie selber einen zuverlässigen Zugriff auf Öl dort, wo es unter der Erde liegt, haben. Und dieser Zugriff, dieser zuverlässige, der ist eine imperialistische Machtfrage. Früher, da haben das die Kolonien geleistet. Ja, die Engländer haben die und die Länder besessen, wo es Öl gab, also war das ihr Öl. Aber nach dem Ende der Kolonialreiche ist es eine Frage der politischen und militärischen Macht gegenüber anderen Staaten, sicherstellen zu können, dass die ihr Öl zur Verfügung stellen. Und zwar in letzter Instanz unabhängig von einer Vorteilsrechnung. Ja, sie dürfen schon Vorteile daraus ziehen, wenn es gerade passt, aber in letzter Instanz ist die Versorgungssicherheit der kapitalistischen Zentren bloß gewährleistet, wenn dieses Öl alternativlos ihnen zur Verfügung steht. Insofern können die Ölkonzerne die Versorgungssicherheit, meinetwegen Deutschlands oder Hollands, überhaupt bloß leisten, wenn die Staaten mit ihrer Macht ihnen den Zugriff aufs Öl dort, wo es liegt, verschaffen. Das imperialistische Verhältnis von Über- und Unterordnung ist nötig, damit die Abhängigkeit der Ölverbraucher vom Öl nie umschlägt in der Abhängigkeit der Ölverbrauchsländer vom Willen der Ölproduzenten. Also ist klar, da braucht es ein imperialistisches Beherrschungsverhältnis gegenüber den Ländern, in denen Öl liegt. Und zu diesem Beherrschungsverhältnis ist nur der Staat in der Lage, und zwar auch nicht jeder Staat, sondern bloß eine Vormacht. Es sind die Vereinigten Staaten, die dieses Verhältnis garantieren und die dieses Verhältnis dauerhaft garantieren, indem sie eine militärische Präsenz in der gesamten nahöstlichen Region dauerhaft aufrechterhalten, indem sie einen ganzen Krieg geführt haben, um zu verhindern, dass ein Ölland aus seinem Ölreichtum die nationalen Machtmittel gewinnt, mit denen es zu einer eher unkontrollierbaren Regionalmacht aufsteigen kann. Der Krieg gegen den Irak Saddam Husseins. Seit 10 Jahren wird dieser Staat niederkalten, weil er den Versuch gemacht hat, aus seiner Rolle als funktionaler OPEC-Staat auszubrechen und seine Öleinnahmen für den Aufbau einer nationalen Großmacht zu missbrauchen, die von den Amerikanern dadurch aufrechterhaltene Zersplitterung der arabischen Besitzer des Öls immerzu die Protektion Amerikas herbeirufen, weil sie sich ohne den militärischen Schutz Amerikas gar nicht halten können. Das ist die Weise, wie diese imperialistische Unterordnung der Ölregion unter die Bedürfnisse der Verbraucherländer läuft und wie sie als Tat der Amerikaner läuft. Der Standpunkt Israels, nur mit einem Siegfrieden zufrieden zu sein und bis heute nicht endgültig zu sagen, wie weit das Land eigentlich reichen wird, Das ist auch eins der Instrumente der Amerikaner, die nahöstlichen Ölländer unter einer Dauerdrohung und damit indirekt unter einer Kontrolle zu halten. Also weil heute ist jetzt wieder im Radio gesagt worden, jetzt ist es wieder richtig Krieg zwischen den Palästinensern und den Israelis. Und der Ölpreis steigt, ist auch klar. Ja, wenn Krieg ist, steigt der Ölpreis. Dann ist ja die Versorgungssicherheit wieder das Problem. Also sind es in Wahrheit die Amerikaner mit ihrer militärischen Macht, die die Versorgungssicherheit der kapitalistischen Welt garantieren, und es ist ihre Protektion, die überhaupt Multis in Stand setzt, zuverlässige, dauerhafte Lieferanten von Öl zu sein. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass dann die größte imperialistische Macht auch die beste Heimat für Ölfirmen ist. Dieser Staat kann den Zugang zu Öl eröffnen. Dieser Staat kann das Geschäft von solchen garantieren. Und im neuen Gegenstandpunkt ist jetzt ein größerer Artikel zu dem Thema kaspisches Öl. Und da haben wir genau dasselbe wieder. Die kapitalistische Welt ist überhaupt nicht auf dem Standpunkt, ja, wenn es da welche gibt, die wieder Öl verkaufen wollen, gehen wir hin und kaufen sie ihnen ab. Nein, aufs Kaufen verlässt man sich da nicht. Beim Öl geht es um Versorgungssicherheit. Da geht es um Zugriff, haben, andere davon ausschließen. Also ist das ganze kaspische Becken schon wieder, und die Zeitungen zwangsgerecht, ein neuer Fall vom Great Game. Das sind die Imperialisten selber nahe dran, dass sie Imperialismus zu dem sagen, was sie treiben. Great Game ist ein Name für den Kampf Englands mit Russland um Afghanistan im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts, das ist ja die Zeit, die in den Geschichtsbüchern als die Zeit des Imperialismus beschrieben wird. Ja, und da sagen sie, das wäre die Wiederauflage des Great Game, der Kampf ums kaspische Öl in diesem kaspischen Becken. Warum ist es ein Kampf? Weil es eben genau wieder, wie ich es jetzt gerade langwierig beim Nahen Osten geschildert habe, weil es beim Öl nicht darum geht, dass man selbstständige Verkäufer zulässt und dann mit ihnen um den Preis feilscht, sondern dass die Unterordnung der dortigen Staaten, der dortigen regionalen Mächte, dass die Unterordnung das Erste ist. Die Verhinderung, dass andere Großmächte reinfingern, die Russen, die Chinesen, aber auch die Europäer. Weil es um die Verhinderung eines anderen Zugriffs geht, ist erstmal der Machtkampf angesagt. Erstmal die imperialistische Besetzung von so einem Territorium. Und dann kommt der Handel in Gang. Öl ist ein Gut, es ist ein strategisches Gut. Wer darüber zu verfügen und nicht zu verfügen, ist Macht. Deswegen ist es ein Gut, dessen bei dem die Verfügung drüber auch zuerst mal mit Macht geregelt wird und erst dann mit Geld. Damit, dass es diese erstmal Vormachtrolle braucht, um Ölförderländer alternativlos auf den Verkauf an die eigenen Multis festzulegen und das zu preisen, die mit dem Westen verträglich sind. Weil das eine Machtfrage ist, sind es erstens die Amerikaner, die das sicherstellen. Und sie lassen sich dieses Monopol auch nicht nehmen. Da sind sie sehr eifersüchtig, auch gegenüber ihren NATO-Partnern. Damit entscheiden aber dann auch sie darüber, wer wie an Öl kommt. Und das hat zwei Seiten, diese Entscheidung. Die erste Seite der Entscheidung ist, alle Staaten der freien Welt können über Öl verfügen, wenn sie den Weltmarktpreis in Dollar bezahlen. Allein das heißt schon sehr viel. Wenn sie den Weltmarktpreis in Dollar bezahlen, das heißt, der Standpunkt der Versorgung, der Standpunkt, der ja in der Innenpolitik immer geheißen hat, die Versorgung ist so wichtig, dass der Preis das zweitwichtigste erst ist. Erst kommt die die Sicherstellung eines Telefonnetzes. Dann kommt es darauf an, dass damit was verdient wird. Erst muss Erbarmen da sein. Dann wird vielleicht mit verdient, vielleicht auch nicht. Dann wird wenigstens der Transport abgewickelt. Der Standpunkt der Versorgung, den die Amerikaner quasi für die ganze Welt übernehmen, heißt dann aber auch für alle anderen, den Standpunkt der Versorgung gibt es nicht. Alle anderen müssen sich Öl leisten können. Sie müssen durch Verdienen von Dollars auf anderen Wegen sich in die Lage versetzen, ihre Ölrechnung zu bezahlen. Und wenn sie das nicht können, gibt es für sie halt kein Öl. Also dieses, das Öl zu einer Weltmarktware machen und mit einem Weltmarktpreis ausstatten und dann all denen, die die Lizenz kriegen, den Zugang zum Öl eröffnen, unter der Bedingung, dass sie diesen Preis bezahlen. Das ist schon eine tolle Unterordnung von Nationen und das kapitalistische Geschäftswesen. In einem anderen Sinn, als dass Nationen ihren Kapitalismus betreiben, sondern mehr in dem Sinn, dass Amerika die ganze Weltwirtschaft als sein Kapitalismus betreibt und alle anderen Nationen dabei sehen müssen, wie sie das Geld verdienen, mit dem sie das sie brauchen, um sich an dem ganzen Zirkus zu beteiligen. Da ist auch eine totale ökonomische Vormacht damit begründet, dass man diese militärische Vormacht dazu einsetzt, die weltweite Ölversorgung amerikanisch zu sichern, ist gleich zu monopolisieren. Die negative Seite davon, die ist wahrscheinlich jedem gut bekannt. Nämlich dann sind es auch die Amerikaner, die Länder, die ihnen nicht passen, weil sie die Spielregeln des Weltkapitalismus nicht mitspielen wollen oder weil sie durchaus kapitalistisch wären, aber falsche politische Ziele haben, dass sie Länder von diesem Lebenselixier des modernen Wirtschaftens einfach ausschließen. Kuba, Serbien, jetzt hören wir, heute oder gestern ist das Ölembargo gegen Serbien aufgehoben worden. Ja, was war vorher? Da war ein Ölembargo. Und alle wissen, ein Ölembargo ist, mal abgesehen vom Bombenkrieg oder unterhalb des Bombenkriegs, die beste Art, eine Nation zu ruinieren. Ja, wenn es alle brauchen, wenn das moderne Mittel des Wirtschaftens ist, dann ist jede Nation auch ziemlich zu treffen, wenn man ihr das wegnimmt. Und wer kann's? Diejenigen, die den Finger auf der gesamten Ölversorgung haben und diejenigen, die die Ölmultis bei sich beheimaten und ihnen verbieten können, meinetwegen die Serben zu beliefern. Geht natürlich dann weiter und auch den Nachbarstaaten verbieten können, die Serben zu beliefern.